In der letzten Episode des Ärztetags haben wir uns angeschaut, wie sich die medizinischen Versorgungszentren in Deutschland entwickelt haben. Im zweiten Teil spricht mein Kollege Christoph Winnert aus dem Ressort Wirtschaft weiter mit Susanne Müller vom Bundesverband MVZ. Sie gehen auf die hitzig geführte Debatte ein, wer MVZ-Träger sein darf und ob sich Privatinvestoren in die Zentren einkaufen dürfen. Unser Gast sieht das pragmatisch und sagt klar, Geld findet immer einen Weg in die Versorgung. Und sie erklärt, warum das MVZ-Originalkonzept besser war als die heutige Regelung. Los geht's!
In der Zahnärzteschaft wird ja seit geraumer Zeit kritisiert, dass sich Privatinvestoren im Zahnarzt-MVZ einkaufen und Ketten bilden. Da wird vielfach moniert, dass also da medizinfremde Interessen am Werk seien, die sich da breit machten. Und vor allem die Möglichkeit, fachgleiche MVZ zu gründen, habe diese Entwicklung begünstigt, heißt es an der einen oder anderen Stelle. Gibt es vergleichbare Entwicklungen auch in der ärztlichen ambulanten Versorgung?
Definitiv nicht. Also das kann man so sagen. Also dass das bei den Zahnärzten oder im Zahnärztebereich jetzt eine Dynamik da ist, ist einmalig. Also sowohl was die Quantität in der Kürze der Zeit angeht und auch die Frage, ob das weiter so fortgeht. Da sind wir jetzt ja bei dem Trendthema. Mhm. Mal ganz kurz, weil das so ein bisschen im Konjunktiv war, die Entwicklung begünstigt Fachgleichheit. Ja, das ist ein Fakt, da brauchen wir nicht diskutieren. Ohne diese Gesetzesänderung 2015 hätten wir das Thema im Zahnarztbereich definitiv nicht. Also man kann es in unserer Stellung nach Name nachlesen von damals. Wir haben das genau geschrieben, dass das passieren wird. Soll mir nie jemand sagen, dass man nicht hätte wissen können. Weil das liegt einfach daran, wenn wir jetzt von Investoren reden, die mit einem größeren oder nochmal mit einem anderen Impetus so ein MVZ gründen. Also ich sage mal ganz ehrlich, der durchschnittliche Vertragsarzt möchte ja auch Geld verdienen, in dem Sinne, dass er davon leben muss. Das ist also nicht per se das Problem. Aber dem wir jetzt unterstellen oder dem die Zahnärzteschaft unterstellt, dass sie vor allem Geld verdienen wollen. Die wollen ja unkompliziert Geld verdienen. Ne? Also Stichwort fachgleich, weil mit dem Fachübergriff steigt die Komplexität. Ich brauche also auch Fachgruppen, die man skalieren kann. Das ist alles, was ein bisschen handwerklicher ist, wenn ich das so sagen darf, ohne jetzt irgendeinem Arzt zu nahe zu treten. Es ist damit eher von Interesse als sprechende Medizin. Also ich denke mal, die Psychotherapeuten können sich relativ sicher wählen, dass sie jetzt nicht das nächste heiße Renditeobjekt sein werden. Mal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Deshalb also vergleichbare Entwicklungen, das durchzuführen in dieser Höhe, in dieser Menge, in dieser Konzentration, gibt es nicht im humanmedizinischen Bereich oder im rein ärztlichen Bereich, ist auch nicht absehbar. Wir haben da Fachgruppen, die sind stärker im Fokus größerer Träger und ich benutze bewusst jetzt nicht dieses Thema medizinfremde Interessen, weil einfach hier sprachlich auch Barrieren aufgebaut sind, die ich für nicht geschickt halte, sondern einfach die den politischen Diskurs ein bisschen schwarz-weiß malen sollen. Und leider, oder andersrum, wie wir wissen, ist nie irgendwas schwarz-weiß, auch hier nicht.
Das war auch ein Zitat aus dem Kontext jetzt der Zahnärzteschaft und der dortigen Diskussion. Wie sieht denn die Position des MVZ in dieser Frage aus? Also in der Frage Fremdkapital in der MVZ-Landschaft?
Grundsätzlich ist unser Debattenansatz, also letztlich muss der Gesetzgeber entscheiden, das ist eine politische Frage, in welche Richtung er da will. Und unsere Argumentation an der Stelle ist, sich anzusagen, konträr zu den Zahnärzten, ich kann doch nicht bewerten, ob ein Arzt, ein MVZ oder eine BRG gute oder schlechte Medizin macht, kann ich doch nicht daran bewerten oder nicht allein daran bewerten, was es für einen Träger hat. Wenn man das jetzt mal auf den Rest der Versorgungslandschaft ausweitet, würde man die Krankenhäuser so bewerten, und ich weiß, teilweise wird die Debatte so geführt, aber dann hätten wir 80% unserer Kranken oder 70% der Krankenhauslandschaft plötzlich nicht mehr, weil die angeblich alle ganz furchtbar schlechte Medizin machen. Na, also das ist, ihr findet auch bezogen auf die MVZ eine sehr singuläre, zugespitzte Debatte statt, wo all das, was man doof findet an Veränderungen, also da ist doch viel einfach so ein Gefühl, Mann, die Welt um mich herum ändert sich jetzt, so muss das jetzt sein. Sie wird auf diese MVZ und auf das Angestellten-Dasein fokussiert. Ist aber eigentlich eine große Debatte. Haben wir ein Problem damit, wenn Investoren in letzter, dritter oder vierter Reihe Krankenhäuser, Reha-Kliniken oder Arztpraxen betreiben? Wie stellen wir, und das ist die eigentlich wichtige Frage, wie stellen wir die Versorgungsqualität sicher und die Orientierung am Patienten? Und wir fragen ja nach unserer Position. Wir plädieren ganz stark dafür, da setzen wir uns dafür ein, dass strukturübergreifend für diesen vertragsärztlichen Bereich, zu dem ja die MVZ gehören, nach Mechanismen gesucht wird oder nach Kontrollmöglichkeiten, wie man halt diese Patientenfokussierung sicherstellen kann, wie man verhindern kann, dass es Rosinenpickerei gibt, dass ich so dafür sorgen kann, dass sich alle an die Regeln halten. Das ist ja aber nichts, was sich an die nichtärztlichen Träger richtet, sondern was strukturübergreifend sichergestellt werden sollte. Und ne, das ist banal, aber es gibt schlechte Ärzte unter den Vertragsärzten, wie unter denen, die im Prozess angestellt sind, wie unter den BAG-Ärzten, die im Krankenhaus, genauso andersherum. Und diese Fokussierung, die vor allem aus der Ecke der Zahnärzteschaft kommt, auf diese Trägerdebatte und diese ganz grobe Einteilung in gut oder schlecht und böse Träger und gute Träger, verhindert, diese wirklich wichtige Frage zu stellen, welche Werte wollen wir schützen für die Zukunft in der Versorgung und wie können wir das erreichen? Und das finde ich so gefährlich an der Art, wie diese Debatte geführt wird. Denn kommt ihm eigentlich nicht vor.
Trotz dieser meines Erachtens überzeugenden Argumentation würde ich trotzdem nochmal nachfragen wollen. Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz ist ja spezifisch eine Hürde für zahnärztliche MVZ in Klinikhand eingeführt worden. Also eine Beschränkung der Betreibererlaubnis bezogen auf regionale Versorgungsgrade. Wen das im Detail interessiert, der kann das in § 95 Absatz 1b SGB 5 nachlesen. Meine Frage an Sie, Frau Müller, wünschen Sie sich Ähnliches auch für Klinik-MVZ ärztlicher Fachrichtungen oder halten Sie das für völlig unnötig?
Tatsächlich als Verband halten wir das für völlig unnötig, weil in die falsche Richtung gehen. Einmal kurz noch einen Schritt zurück. Die Frage ist, wie ist es bei den Zahnärzten? CSV ist jetzt ungefähr anderthalb Jahre alt, wovon wir so ein halbes Jahr mit Corona völlig ausgenockt waren, also bei solchen grundlegenden Themen. Es gibt überhaupt keine Bewertung, ob das wirkt. Das ist ganz interessant. Das ist ja, wie Sie oder die meisten sicherlich wissen, jetzt von der KZTV sind zwei Gutachten vor gut einem Monat veröffentlicht, im Oktober oder November veröffentlicht worden. So sinngemäß lauten, die Investoren lassen, also bei den Zahn-MVZ lassen sich alle an den falschen Stellen nieder und außerdem brauchen wir viel mehr Restriktionen. Ganz, ganz grob zusammengefasst. Die haben aber den Zeitraum betrachtet, der ganz knapp nachdem das DSVG in Kraft getreten ist, geendet hat. Das heißt, das, was seitdem passiert ist und was relevant ist, wird darin gar nicht bewertet, sodass eigentlich die Aussagekraft aufgrund dieses selbstgewählten Zeitraums schon gegen Null geht, weil wir zumindest gar nicht wissen, ob das funktioniert hat, so für die Zahnärzte. Das nur mal auf dem Weg. Brauchen wir das für den humanmedizinischen Bereich? Ganz klar nein. Oder andersrum, die Beantwortung der Frage hängt sicher von der Perspektive ab. Also sprich diejenigen Politiker oder auch Ärzte, die sich mit MVZ schwer tun, die nicht in ärztliche Hand sehen, die schon mit dem Krankenhaus als Träger ein Problem haben, werden die Frage sicher anders beantworten. Wir als Verband sind hier ganz klar bei dem Thema, dass der beste Schutz vor Monopolisierung, vor falschen Entwicklungen, und da gibt es einige und da sind wir auch nicht blauäugig unterwegs, ist aber Vielfalt statt Restriktionen. Das Tolle an den MVZ seit 2004, und diese ist ja eigentlich die Trägervielfalt, und wir sagen auch immer, eigentlich wollen wir zurück zu dem Stand von 2004, da hieß es ja, alle Leistungserbringer können gründen, das heißt auch die Orthopäden, Apotheker, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, weil, so gehen wir daran, die wirklich großen Träger, und das hat man über alle Gesetzesänderungen gesehen, lassen sich sowieso nicht von der MVZ-Gründung abhalten, die finden immer einen Weg, Geld findet immer einen Weg. Mit diesen Restriktionen sind aber die ganzen lokalen Versorgungslösungen im Sinne von der örtliche Physiotherapeut hat ein Interesse, sich zu engagieren für seine Umgebung, gründet ein MVZ, schafft für die Ärzte eine Plattform oder der örtliche Apotheker oder im Landkreis drei Logopäden oder sonst irgendwas. Solche Konstrukte, die sind einfach verboten worden, kaputt gemacht worden und in der Gesamtgemengelage ist das nicht nur schade, sondern einfach auch überhaupt nicht zielführend, weil wie gesagt, dieses eigentliche Ziel, man kann das in Gesetzesgründung seit 2011 lesen, so sinngemäß Kapital aus der Versorgung raushalten. Ich muss jetzt mal so sagen, aus der Perspektive des Gesetzgebers grandios gescheitert, oder? Aber wie gesagt, diese ganze Gestaltungsvielfalt, die auch möglich war mit dem MVZ, kaputt gemacht. Also viele, viele originäre Partner, regionale Partner für Ärzte sind einfach nicht mehr zulässig als Träger. Und das ist ein Problem.
Sehen Sie denn da eine Chance, dass sich das nochmal wieder drehen wird? Oder ist da der Rückweg versperrt?
Also ich hoffe es, dass der Gesetzgeber dann doch nochmal die Chance darin erkennt, die in dieser Vielfalt liegt, also auch die Chance darin, Missentwicklung zu verhindern. Ne? Einfach durch die Pluralität der Möglichkeiten. Ich befürchte, dass diese Hoffnung aber zumindest für den nächsten überschaubaren Zeitraum nicht realistisch ist. Aber wir treten dafür ein, argumentieren auch dafür, weil, wie gesagt, man sieht es im Zahnarztbereich, wie gesagt, diese Auswertung, wer wirkt wirklich dringend notwendig, funktionieren diese Restriktionen wirklich oder finden die Träger, die man eigentlich gar nicht haben will, und man ist jetzt hier der Gesetzgeber und die entsprechenden Gruppen, finden die nicht sowieso einen Weg? Und muss ich dann nicht, Zirkelschluss zur Frage davor, an diesen Themen Qualitätssicherung, Sicherung der Patientenorientierung und so weiter ansetzen, strukturübergreifend? Ist das nicht der viel effizientere Weg?
Abschließend vielleicht noch ein Aspekt. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung hat unlängst Umsatzzahlen aus einem MVZ-Panel mit 212 Einrichtungen von 2017 berichtet. Danach betrug der Median der 76 ärztlich geführten MVZ im Panel 1,5 Millionen Euro. Ist das eine Größenordnung, die repräsentativ angesehen werden könnte oder die auch als so eine Durchschnittsgröße angesehen werden könnte? Reine Spekulation von mir, ob Sie das besser wissen. Und die Frage wäre natürlich auch, ob Praxiswerte, die in so eine Richtung gehen, später bei der Nachfolgersuche nicht wohl oder übel Träger, also kapitalkräftige Träger benötigen, damit solche Werte überhaupt erhalten bleiben können.
Erster Teil der Frage, das betrifft jetzt diese 1,5 Millionen als jährlichen Umsatz im Median, also gewichtetes Mittel. Gilt das Gleiche, was wir vorhin über die Größe gesagt haben. Dieser Durchschnitt ist super irreführend, also unabhängig davon, dass wir es sowieso nicht genau wissen.
Das ist ja hier nur so ein Mittelwert, also diese genaue Mitte, ne, aus einer Reihe von sechs. Deshalb meine Frage, ob sich das in eine Durchschnittsbetrachtung übersetzen ließe.
Nee, überhaupt nicht. Also deshalb würde ich gerade sagen, Sie haben wahrscheinlich eher dann von den 76, die jetzt hier der Maßstab waren, haben Sie 20, die haben 6 Millionen Umsatz und die anderen 56 haben nur 300.000. Ne? Das ist mit der Größe. Logischerweise. Und jetzt mal auch anders gesagt, 1,5 Millionen klingt vielleicht viel, wenn wir aber beim Durchschnitt bleiben, wir haben ja 6,2 Ärzte im Durchschnitt, 1,5 durch 6 komme ich also auf 250.000 pro Arzt, Jahresumsatz, das ist nicht viel, ne? Wenn ich jetzt noch verschiedene Fachgruppen nehme, also Umsatz, nicht Gewinn, ne? Das ist das, was verwendet wird. Also aber nein, zu diesem internen, deshalb ist dieses ZI-MVZ-Panel, und das läuft auch gerade, die dritte Abfrage, und es ist elementar, die 3.700 MVZ werden gerade angeschrieben nochmal, läuft bis zum nächsten Jahr die Umfrage, dass das beantwortet wird, weil damit diese Zahlen differenziert werden können, davon profitieren auch nicht zuletzt die MVZ, also das mal der Aufruf an alle MVZ, die zuhören, wenn sie Post vom ZI kriegen, bitte nehmen Sie sich die Zeit, sich mit dem MVZ-Panel vertraut zu machen. Es gibt keine detaillierteren Zahlen und wir haben hier mit dem ZI, das ist ja die Stiftung der KBV, einen nicht gewerblichen Partner, der sich mit Benchmark-Zahlen befasst. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, wird auch von uns unterstützt. Brauchen wir, deshalb kommen wir beide, Herr Winnert, an der Frage nicht weiter, weil dazu kann ich Ihnen gar nichts sagen. Das ist betriebsinterner, wie auch bei den Praxen, gibt es im Moment keine Aussagen. Die Frage war aber, und da, die bleibt natürlich unabhängig, ob jetzt 1,5 Millionen oder 6 Millionen wert ist, das MVZ oder Umsatz. Heißt, wenn wir in solche Größenordnung gehen, das war ja die Frage, ob das nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich für Übernahmen, wenn Vertragsärzte ausscheiden, als Träger nicht irgendwie Investoren brauche.
Zumal ja, wenn ich das ganz kurz ergänzen darf, die Existenzgründeranalyse der APO-Bank auch regelmäßig die schwindende Bereitschaft des ärztlichen Nachwuchses, sich selbstständig zu machen, mitteilt. Also auch dafür gibt es ja den Grund, dass sicherlich die Risikobereitschaft, also da eine Menge Geld in die Hand zu nehmen, nicht mehr so stark ausgeprägt ist, vielleicht noch vor ein paar Jahren.
Genau, und das ist ja, die Frage ist ja nach den Gründen, neue Generation, die wollen alle nicht mehr. Nee, das ist einfach so kurz gedacht. Der Punkt ist, die Bereitschaft schwindet mit den Möglichkeiten. Ich hatte die Debatte mal, da war Herr Montgomery noch Wettpräsident. Ich habe ihn persönlich gefragt, hätten Sie damals vor 1970ern, als junger Arzt, man nicht nur die Möglichkeit gehabt, ich bleibe im Krankenhaus oder lass mich nieder, sondern ich mache noch was anderes und kann meine Kinder gleichzeitig betreuen. Hätten Sie diese überhaupt die Möglichkeit gehabt, die ja undenkbar war, hätten Sie sie nicht genutzt? Und er hat, das fand ich sehr sympathisch, ehrlich gesagt, selbstverständlich hätte er die genutzt. Das heißt, diese Ärzte heute agieren einfach im Rahmen der neuen und viel vielfältigeren Möglichkeiten. Und nicht andersrum. Also nicht, weil die Ärzte so sind, entstehen die Möglichkeiten. Na, also das ist so eine Henne, so ein Ei-Thema. Diese Existenzgründeanalyse, dass die Ärzte gar nicht mehr wollen, meines Erachtens stimmt das so nicht. Was wir sehr stark sehen, ist, dass die Ärzte halt diese Möglichkeit ausnutzen und zwischen dem Krankenhausdasein und der Selbstständigkeit eine Strecke von 3 bis 10 Jahren als Angestellter zwischenschalten. Im Grunde lernen die, wie das KV-System ist, wo die anderen früher in den 17, 18, 19 einfach kalt ins Wasser geschmissen wurden und viele hätten sich das jederzeit anders gewünscht, weil der Übergang war nicht schön. Das heißt, gerade die MVZ oder die ärztlichen Arbeitgeber, die Ärzte anstellen, leisten hier auch einen unglaublichen gesellschaftlichen Beitrag dazu, einen Ausbildungsbeitrag der Praxisführung. Für die Banken, also wir hatten die Existenzgründeranalyse der APO-Bank angesprochen, bedeutet das, dass die Ärzte zwar später gründen oder auch Vertragspraxen übernehmen, also nicht mit 35, sondern mit 45, aber sie haben viel kompetenteren Kunden mit einem viel geringeren Ausfallrisiko, weil die wissen, was sie tun. Und für die größeren MVZ mit 6 und mehr Ärzten heißt das, dass die im Grunde ihre neuen Träger ja aus diesem Kreis der angestellten Ärzte rekrutieren. Das heißt, ein Arzt kommt mit 40 in dieses MVZ rein, Vertragsarzt-MVZ, arbeitet damit, passt alles gut, passt auch mit dem Chef, der will irgendwann ausschreiben, fragt man, naja, kannst du dir das vorstellen, das MVZ übernehmen? In dem Moment, wo der schon 8 Jahre mitgearbeitet hat, ist auch dieses Risikogefühl, mache ich jetzt hier, oh Gott, wie soll ich mit 3 Millionen stemmen, gar nicht so groß. Meistens wird das ja auf mehrere Partner auch verteilt, weil er weiß, was er tut. Sicherlich haben wir diese Entwicklung, dass man sowieso immer mehr Geld oder andere geldliche Partner braucht, um diese Strukturen zu übernehmen. Aber es ist nicht so, dass die Ärzte gar keine Lust mehr haben. Es wird ihnen nur auch sehr schwer gemacht. Das Thema Übergabe, und das ist jetzt mein letzter Punkt, von Vertragsarzt-MVZ. Also wenn die erste Gründergeneration, die ist jetzt so langsam am Ausscheiden, also die so zwischen 2004 und 2012 gegründet haben, die waren oft so Mitte 50 und überlegen jetzt, wie gehen wir weiter. Die würden gerne an Vertragsärzte oder an angestellte Ärzte gerne aus ihrem Haus übergeben. Die sind auch bereit auf den Weg, den ich ihnen beschrieben habe. Ein, zwei findet man immer, ne? Die mitgewachsen sind und dann bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Und dann kommt das SGB-5 und macht alles unglaublich kompliziert. Weil Vertragsärzte, anders als Krankenhäuser und alle anderen Träger, haben ja eine Sollbruchstelle in der Trägereigenschaft. In dem Moment, wo ein Arzt nicht mehr vertragsärztlich tätig ist, verliert er die Trägereigenschaft. Das bezieht sich jetzt auf die ausscheidende Generation. Die angestellten Ärzte, da gibt es inzwischen Ausnahmen, können das übernehmen, diese Anteile der ehemaligen Gründerärzte. Viele KVen, also das ist auch 2015 in den VSG, ins SGB-5 gekommen, im TSVG nachgebessert worden. Viele KVen haben aber schmieren sich da in der Umsetzung. Man macht es den Ärzten sehr schwer. Und dann bleibt tatsächlich nur das nächste Krankenhaus, der nächstgrößere Investor, weil einfach niemand da ist, weil diese rein ärztlichen Übernahmen verkompliziert sind, weil etwas fehlt, um diese ärztliche Trägereigenschaft zu verstetigen. Wir hatten das schon im Frühsommer angeregt, dass man einfach eine Gesetzesinitiative in die Richtung, dass man auch ärztliche Managementgesellschaften, wie man das auch immer jetzt nennen mag, das Kind, ein Trägerrecht einräumt künftig als Initiative, einfach um eine Verstetigung dieser ärztlichen Trägergesellschaft zu erreichen. Da kann der Gesetzgeber dann formulieren, was das ist, das müssen nur Ärztegesellschafter sein, um das sicherzustellen. Aber diese Kopplung an das Vertragsarztleben, das nun mal einfach biologisch begrenzt ist, macht es tatsächlich den Ärzten sehr schwer, mitzuhalten mit nichtärztlichen Trägern. Und das ist ein Systemfehler. Und da kann es der Gesetzgeber gut beraten, nachzubessern, sprich Ärzte stärken, statt die anderen Träger durch Restriktion einzuschränken. Da reicht dann, glaube ich, viel besser das Ziel, das ist unsere Position als Verband, diese Vielfalt zu erhalten und gleichzeitig die hohe Qualität der Versorgung sicherzustellen. Und in dem Kontext, und das ist uneingeschränkt die Meinung des Bundesverbandes, das wird jetzt kein überraschend, sind MVZ eine tolle Möglichkeit, die spannende Gestaltungsfreiräume gerade für die Ärzte bietet, wenn da nicht immer diese blöden kleinen Barrikaden wären.
Gut, das ist ein schönes Schlusswort, Frau Müller. Ich nehme mit aus dem Gespräch, trotz nicht optimaler Rahmenbedingungen sind auch fachgleiche MVZs noch ein Zukunftsmodell. Statt Trägerdebatten zu führen, sollte man stärker den Blick auf die ambulante Versorgungsqualität richten.
Und mal den Patienten nicht immer nur behaupten, dass man den Patienten im Mittelpunkt hat, sondern wirklich in den Mittelpunkt stellen. Der findet MVZ nämlich ganz toll, weil ihn interessiert nicht gar nicht, ob es ein MVZ ist, sondern nur, ist der Arzt gut oder nicht.
Ja. Gut, Frau Müller, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Ja, Herr Winnert, ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit, die eine oder andere Sache mal klarzustellen, und schönen Abend noch.
Dito.